77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Folge 4. Die Zweifel.
Hallo, ich bin Kai Brünker. Ich bin der Sohn von Dirk Brünker. Und es gibt neue Erkenntnisse. Und zwar, dass unser Partner, das Recherchezentrum in Berlin, zusammen mit der Forensic Architecture die Standortdaten von dem Handy ausgewertet hat von meinem Vater und quasi kartografisch auf eine Karte dargestellt hat, wo er sich aufgehalten hat, wie lange er sich aufgehalten hat. Von der Polizei war gleich die Aussage, dass es sich um einen Unfall handeln muss. Wir haben bis heute noch nicht die vollste Akteneinsicht bekommen. Und meine Familie und ich, wir kämpfen einfach, dass wir Klarheit bekommen in der Sache, dass wir Klarheit bekommen irgendwo im Leben, im Kopf, weil das Ganze sehr kräftezehrend ist.
Das glaube ich auf jeden Fall sofort. Also mir würde es da auch nicht anders gehen. Ich bin Lisa Liebsch und bei mir ist mein Kollege Thomas Krebs.
Hallo.
Und ihr hört Folge 4 von unserem Podcast 77 Tage, der Fall Dirk Brünker.
Und in den letzten drei Folgen haben wir euch ja erzählt, wer Dirk Brünker überhaupt gewesen ist, wie er am 23. Dezember 2022 einfach in Villingen verschwunden ist und wie die Suche nach ihm viele Monate gedauert hat und wie seine Leiche schließlich im März 2023 in Donaueschingen, einer Nachbarstadt von Villingen-Schwenningen, wieder aufgetaucht ist.
Wenn ihr das alles noch nicht gehört habt, dann fangt am besten bei der ersten Folge an.
Also wir wissen, Dirk Brünker ist am 9. März 2023 in der Brigach in Donaueschingen gefunden worden. 77 Tage nach seinem Verschwinden. Das war ein Donnerstag. Und nur einen Tag später, am Freitag, hat die Gerichtsmedizin in Freiburg die Obduktion der Leiche bereits abgeschlossen.
Dazu hatte die Polizei 2023 auch eine letzte Pressemitteilung veröffentlicht. Die ist auch wieder von Jörg Dieter Kluge geschrieben worden, dem Polizisten im Ruhestand, den ihr auch schon bei uns gehört habt. Und er hat geschrieben, Zitat, das vorläufige Obduktionsergebnis hat nun die kriminalpolizeiliche Feststellung bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen seit dem 23. Dezember 2022 vermissten Mann aus Villingen handelt. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Zitat Ende.
Also nur rund 24 Stunden später sind sich die Gerichtsmediziner absolut sicher, Dirk Brünkers Tod war ein Unfall.
Wir hätten auch sehr gerne mit Jörg Dieter Kluge über das Ganze gesprochen. Schließlich war er am 9. März sogar dabei, als die Leiche von Dirk Brünker aus der Brigach geholt worden ist.
Aber leider durfte er auf Anweisung des Polizeipräsidenten von Ravensburg nicht mit uns über den Fall sprechen.
Wieso denn jetzt eigentlich von Ravensburg, Thomas? Bisher war doch das Polizeipräsidium Konstanz für den Fall Dirk Brünker zuständig.
Ja, aber der ehemalige Polizeipräsident von Konstanz, Hubert Wörner, ist zum 1. Januar 2025 in Ruhestand gegangen. Und bis sein Nachfolger das Amt übernehmen konnte, hat der Präsident von Ravensburg, Uwe Stürmer, kommissarisch auch die Leitung von Konstanz übernommen. Jetzt gibt es aber seit dem 8. Juli einen neuen Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz, Jürgen von Massenbach-Bart.
Wir hatten mit Jörg Kluge vor dem 8. Juli gesprochen, aber dadurch, dass es jetzt einen neuen Polizeipräsidenten gibt, ändert sich möglicherweise auch was im Fall Dirk Brünker. Wir haben nochmal eine Anfrage an das Polizeipräsidium Konstanz gestellt, ob sie mit uns über die Ermittlungen im Fall Dirk Brünker sprechen wollen.
Denn die Angehörigen von Dirk Brünker, die haben ja immer noch ganz viele offene Fragen und die kommen vor allem durch die Auswertungen der Handydaten. Die zeigen nämlich, dass Dirk Brünker auf seinem Nachhauseweg vom Ort mehrfach stehen geblieben ist, wieder umgedreht ist, wieder zurückgelaufen ist. Ja, und da gibt es eben Ungereimtheiten.
Laut den Handydaten ist er ja auch daheim angekommen und hat dann aber umgedreht und ist dann ins Wasser gefallen. Also das ist die Version, die die Polizei da ja, uns anfangs erklärt hat. Aber es macht halt an vielen Stellen keinen Sinn, weil genauso wie er eigentlich nicht nach Hause gelaufen wäre, so wäre er auf keinen Fall dann, wenn er schon daheim angekommen ist, umgedreht und zurückgelaufen. Das macht keinen Sinn.
Auch nicht, wenn er was vergessen hätte, sein Geldbeutel oder so?
War ja nachher bei ihm, der Geldbeutel. Sein Geldbeutel war bei ihm, sein Handy war bei ihm. Das Einzige, was gefehlt hat, war seine Zigarettendose. Er hat Zigaretten gestopft und er hatte so eine Metall- oder Plastikdose. Aber das wäre kein Grund für ihn gewesen, an dem Abend nochmal zurückzulaufen Und hier in Villingen, das war dann, wir sprechen von der Uhrzeit jetzt her, bis von 20.37 Uhr. Da hatten alle Läden zu in der näheren Umgebung. Also die Edekas, die da fußläufig erreichbar wären, der Getränkemarkt, das war alles zu. Und er hätte eigentlich wieder komplett zurück in die Stadt müssen, wenn er noch ein Ziel gehabt hätte. Und das ist einfach absurd. Und die waren an dem Tag ja auch einkaufen und also gibt es keine Erklärung dafür. Wenn jetzt das Handy weg gewesen wäre oder der Geldbeutel oder wenn das jetzt irgendwo aufgetaucht wäre, sage ich jetzt mal, dann hätte das die Erklärung schon sein können, dass er nochmal umgedreht hat. Wobei ich glaube, spätestens dann hätte er meine Mutter rausgeholt, dass sie ihn fährt. Also spätestens dann hätte er dann schon gesagt, Micha, fahr mich mal bitte schnell. Oder hätte uns auch mal angerufen, weil wir waren ja auch, mein Bruder war ja auch in Villingen, also wir waren halt in Schwenningen beim Eishockey, aber das war ja dann auch irgendwann rum. Also hätte man dann ja auch noch schnell mal vorbeifahren können oder so. Ich hätte auch gesagt, dass er hätte auch noch mal ein, zwei Bier trinken können und wir hätten ihn dann geholt nach dem Eishockey. Also da hätte er früher schon normalerweise Wege gefunden, wie er nicht nach Hause laufen muss. Dann hätte er halt noch mal eine halbe Stunde gewartet oder so. Es war ja noch früh, wir sprechen von 20.15 Uhr, wo er wohl aus dem Ort rausgelaufen ist und von 20.37 Uhr, wo er in den Fluss gefallen sein soll. Also war jetzt noch keine Zeit, wo er jetzt auch im Bett gelegen wäre oder so. Vielleicht die Zeit, wo er zu Abend isst und sich auf die Couch legt und dann aber noch einen Film schaut.
Das hat uns Tamara, die Tochter von Dirk, bei unserem Treffen mit ihr auf der Terrasse ihrer Mutter erklärt. Das Handy ist für die Familie Brünker und auch für das Recherchezentrum, das in dem Fall ermittelt, ein ganz wichtiges Puzzlestück.
Also es verhält sich so, dass Dirk Brünker, als er am 9. März 23 in Donaueschingen am Rand der Brigach sozusagen auftauchte, hatte er sein Handy in der Tasche und er hatte auch seinen Geldbeutel in der Tasche. Und somit war die Identifizierung des Leichnams relativ einfach. Das Handy, dadurch, dass es sich eben kontinuierlich am Körper von Dirk Brünker befunden hat, gehen wir erstmal davon aus, dass es sich daneben halt nicht von dem Körper losgelöst hat. Wenn dem so wäre, dann hätte ja jemand das nachgelegt sozusagen und das halten wir für äußerst unwahrscheinlich.
Luke Harrow, den ihr da gerade gehört habt, und Nadine Said recherchieren gemeinsam in Fällen, bei denen sie überzeugt sind, dass die Polizei nicht ganz so richtig gearbeitet hat. Und dass das auch hier bei Dirk Brünker so gewesen ist, davon sind die beiden überzeugt.
Motiviert eigentlich jetzt in diesem Fall, finde ich, ist vor allem die Art und Weise, wie mit der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und die steht halt in einem so unglaublichen Kontrast zu dem Material, was dann eben an die Familie auch ausgehändigt wurde. Zumindest was diese Aktenfragmente betrifft. Dass man halt eben nicht die letzte Sichtung mitteilt. Dass man nicht zeitnah Hinweisen nachgeht, um möglicherweise die Person noch zu finden. Das sind halt irgendwie Sachen, die einen nicht so ganz in Ruhe lassen. Darauf Antworten zu finden, ist jetzt eigentlich unsere Mission. Und wir versuchen darüber hinaus natürlich noch herauszufinden, hoffentlich mit Hilfe der Antworten auf diese Fragezeichen, was denn jetzt genau passiert ist. Und wir zielen wirklich ab auf eine möglichst detailgenaue Rekonstruktion des Tatabends, wie ich es eigentlich nennen würde, und dass man dort halt eben zumindest ein gewisses Bewegungsprofil rekonstruieren kann. Das ist aktenmäßig auch geschehen. Es geht jetzt halt vor allem um Verifizierung dessen, was wir halt durchziehen müssen. Genau. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck. Und dafür vor allem müssen wir im Moment, sind wir auch Spenden angewiesen, weil diese Gutachten leider echt teuer sind. Also digitale Gutachten sind immer Spezialgebiete. Es gibt bestimmte Software, wo bestimmte Experten nur drauf Zugriff haben und so weiter und so weiter, die natürlich auch nicht der allgemeinen Öffentlichkeit so zugänglich sind. Genau deswegen, also diese ganzen Sachen zu überprüfen, nachzukonstruieren, daraus Schlüsse zu ziehen, nachzuvollziehen, warum, wann die Polizei was gemacht hat, das sind jetzt wirklich die großen Schritte, die noch zu tun sind.
Zu der Finanzierung, unser Verein ist so konzipiert, dass wir, wenn wir einen Fall annehmen und den bearbeiten, dass wir dann alle Kosten tragen und es sind dann eben auch die Anwaltskosten und eben der Gang vors Verwaltungsgericht in dem Fall. Dann die Gutachten, die Recherchearbeit und so weiter, weil wir nicht wollen, dass die Familien auch noch eine finanzielle Belastung dadurch haben. Und es sind schon große Summen, die wir ausgeben. Also wir hatten ja den Fall von Jürgen Rose in Dessau. Da haben wir ein Gutachten in Großbritannien machen lassen, Schriftgutachten, und haben halt eine Aktenmanipulation feststellen lassen über einen Schriftgutachter. Das sind halt Kosten, die halt eine Familie so normalerweise nicht stemmen kann. Und man muss auch sagen, bei der Familie Brünker, was mich sehr ärgert oder wir auch echt oder uns cool finden, dass die Anwälte, die sie davor hatten, engagiert hatten, die haben sehr, sehr viel Geld genommen von der Familie, um einfach eine Akteneinsicht zu beantragen und haben danach auch nicht weitergearbeitet, also mehrere tausend Euro. Und sowas ist halt, das geht halt überhaupt nicht. Und die Anwälte, mit denen wir arbeiten, die sind zum Teil auch solidarisch. Also die wissen genau, dass es hier nicht darum geht, irgendwie die nächsten Klienten oder Mandanten abzuzocken, sondern eben da wirklich hinterstehen, auch mit Herz dabei sind. Und das ist halt was für die Familien auch wieder sehr, sehr gut tut, weil sie Zugang haben zum Anwalt, auch einen Ansprechpartner und auch über uns. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Anwältinnen zusammen und koordinieren auch gemeinsame Schritte und Strategien, wie wir das zum einen veröffentlichen, aber eben wie wir über die Veröffentlichung drohen, auf die Justiz und die lokalen Behörden aufbauen können.
Luke hat ja auch gerade noch mal über die ganz vielen Fragezeichen gesprochen, die für die beiden und für die Familie Brünker immer noch stehen. Ich glaube, da müssen wir mal kurz zusammenfassen.
Ja, also der erste Punkt sind eben auf jeden Fall die Handydaten von Dirk Brünkers Handy. Die zeigen nämlich Dinge, die jetzt gar nicht unbedingt zum offiziellen Ermittlungsergebnis der Polizei passen.
Der zweite Punkt ist, dass die Polizei bei ihrer Arbeit, zumindest aus Perspektive der Familie Brünker, wichtige Ermittlungsschritte nicht oder nur sehr verspätet unternommen hat.
Genau, da fehlt halt auch die komplette Akteneinsicht. Und der dritte Punkt ist, dass die Familie eben nicht die ganze Ermittlungsakte bekommen hat, sondern nur Teile davon. Und darüber haben wir auch schon in der letzten Folge ganz kurz gesprochen.
Da fangen wir am besten mal bei Punkt 1 an. Was ist denn laut den Handydaten und dem Recherchezentrum in der Nacht von Dirk Brünkers Verschwinden passiert?
Es ist gegen 10 nach 8, als Dirk Brünker das Gasthaus Ott in der Villinger Färberstraße verlässt. Er wendet sich nach rechts und läuft die Straße runter. Am Eingang der Straße befindet sich das Villinger Gefängnis. Dort passiert etwas. Zwei Polizisten sind gerade dabei, einen Mann festzunehmen. Dirk Brünker findet, sie gehen dabei zu grob vor. Er bleibt an der Kreuzung stehen und mischt sich ein.
Hey!
Dass er dort angehalten hat, das zeigen die Daten von seinem iPhone, aber das war's noch nicht.
Nach einigen Minuten geht Dirk Brünker weiter. Er läuft die Warenburgstraße entlang. Doch aus irgendeinem Grund bleibt er stehen und läuft dann wieder zum Gefängnis zurück. Dort bleibt er ein paar Minuten, dreht sich erneut um und läuft in Richtung seines Zuhauses. Sein Heimweg ist relativ kurz. Er erreicht wenig später die Haustür. Doch aus irgendeinem Grund dreht Dirk nochmal um und läuft ein Stück zurück zum Fluss. Und dann werden die Handydaten seltsam. Innerhalb von 20 Minuten soll Dirk 10 Kilometer zurückgelegt haben. Und das, obwohl er zu Fuß unterwegs gewesen ist.
Das Recherchezentrum hat extra britische Handy-Experten hinzugezogen, um die Handydaten von Dirk Brünker auszuwerten. Und laut diesen Experten bleibt das iPhone von Dirk in Bewegung. Zuerst sendet es ein Signal vom knapp 5 Kilometer entfernten Kirchdorf. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Brigachtal.
Kurze Zeit später kommt das Signal aus Klengen. Das ist auch ein Teilort von Brigachtal. Und dann landet das Handysignal in der Nähe von Grüningen. Der Ort ist vom Wohnort von Dirk Brünker in Villingen einfach 10 Kilometer entfernt.
Alle drei Orte liegen entlang des Flusses Brigach. Aber so zeigt es die Karte, die die Experten aus London angefertigt haben, Dirk Brünker müsste sich teilweise entgegen der Fließrichtung des Flusses bewegt haben, damit das passt.
Ja, ganz schön komisch auf jeden Fall. Reden wir vielleicht auch nochmal über das zweite große Fragezeichen im Fall Dirk Brünker. Laut dem Rechercheteam ist an manchen Punkten das Vorgehen der Polizei einfach nicht ganz klar. Das geht schon ganz am Anfang damit los, wann und wo Dirk Brünker überhaupt zum letzten Mal gesehen worden ist. Das haben uns Luke Harrow und Nadine Said auch nochmal erklärt.
Es gab ja sehr, sehr viele Suchen. Es gab auch eine große Involvierung der Öffentlichkeit. Es gab ja diverse Aufrufe in Zeitungen. Die Version wurde immer wieder so erklärt, dass er eben zuletzt in einem Gasthaus in der Villinger Altstadt gesehen wurde und dass das der letzte bekannte Kontaktpunkt mit Dirk Brünker war. Wir haben dann aber eben nach der Analyse der Akte oder der Aktenfragmente besser gesagt festgestellt, dass das mitnichten der Fall war. Und dass die Polizei auch schon sehr, sehr früh wusste, dass es nicht der Fall war. Hat sich dann aber eben nicht öffentlich korrigiert. Denn die letzte Sichtung von Dirk Brünker, zumindest lebend, war eben am Abend seines Verschwindens durch eine Polizeistreife selbst. Und die Geschichte ist folgendermaßen, dass Dirk Brünker wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg, ungefähr auf der Höhe der JVA, eine Polizeistreife begegnet ist, die gerade dabei war, eine Festnahme durchzuführen. Und laut den Aussagen der beteiligten Beamten, die das auch glücklicherweise sofort gemeldet haben, ja, also denen kann man da tatsächlich überhaupt gar keinen Vorwurf machen, hat er sich in diese Festnahme eben eingemischt. Diese Festnahme war wohl teilweise recht ruppig, woraufhin Dirk Brünker meinte, man solle mit dem Jungen doch nicht so hart umspringen, so ein bisschen nach dem Ton. Und ja, genau, deswegen gab es da immer wieder dann Fragezeichen auch unsererseits, so warum dann diese Erkenntnis, die ja auch dann der Polizeileitung sehr schnell mitgeteilt wurde, nicht auch der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde. Denn das verlagert die letzte Sichtung schon doch, ich würde sagen, 250, 300 Meter die Straße runter und an eine sehr, sehr belebte Kreuzung. Also die JVA befindet sich ja wirklich am Eingang der Altstadt. Dort ist sehr, sehr viel gastronomischer Fußgängerverkehr. Es gibt sehr viele Autos, also sehr, sehr hohe PKW-Dichte. Und dort wäre es doch eigentlich sehr sinnvoll gewesen, dann einen Zeugenaufruf zu starten und zu gucken, ob man da nicht noch irgendwelche Zeugen zu befragen kann. Und das hat uns dann eben auch verwundert.
Und was uns auch sehr, sehr komisch vorkam, ist, dass der Polizeibeamte, der das gemeldet hat sozusagen, also der hatte das am 25. Dezember das Bild von Dirk Brünker in der Zeitung gesehen, also dass er vermisst wurde, hat sich dann gemeldet im Revier und hat gesagt, ja, den haben wir gesehen. Der hat sich hier eingemischt in diese Festnahme. Und tatsächlich wird eben er und seine Kollegin, sie werden erst über einen Monat später dazu befragt. Das ist total komisch, weil die Ermittlung und die Suche läuft ja auf Hochtouren. Und was uns auch sehr seltsam vorkommt, ist, dass die Person, die im Auto war, also der Festgenommene, dass der gar nicht befragt wurde. Allerdings wird sehr, sehr viel recherchiert, was da vorgefallen ist mit dem Festgenommenen. Da wird die Mutter befragt, da wird sein Freund befragt und so weiter. Aber der im Auto saß und der ihn auch gesehen haben muss, der wird gar nicht gefragt zu der Situation.
Ja, Nadine hat auf jeden Fall einen Punkt, finde ich. Also warum wird diese ganze Befragung erst so viel später gemacht?
Ja, darüber hätten wir wirklich sehr gerne mit der Polizei gesprochen, aber bisher blockt das Polizeipräsidium Konstanz ab. Sobald sich da aber noch was tut, dann machen wir dazu natürlich nochmal ein Update hier beim Podcast und dann hört ihr das auch. Und die Sache mit der Befragung ist ja nicht das Einzige, was dem Recherchezentrum seltsam erscheint.
Dann ist es auch ein Punkt, die offizielle Version der Polizei ist ja, dass er vor seinem Haus in den Warenbach gefallen wäre. Vor dem Haus der Brünkers damals fließt er in die Brigach hinein. Der Warenbach ist 2-3 Meter breit an dieser Stelle. Und als wir uns den angeguckt haben, da war der knietief. Und Dirk Brünker ist 1,90 Meter groß gewesen und hat ein Körpergewicht von knapp 100 Kilo, ist ein Sportler gewesen, ein Profifußballer, Ex-Profifußballer, wo es ziemlich schwer vorzustellen ist, dass der da in diesem Bach fällt und ertrinkt. Die Familie schließt das absolut aus, also sie schließt aus einfach, dass er da diese Böschung runtergefallen ist oder da irgendwie runtergestürzt ist und dann in die Brigach getrieben ist. Und die schließt auch absolut aus, dass er sich an dem 23. vor dem Haus die Böschung runterbewegt hat, um zu gucken, wie hoch der Wasserstand der Brigach ist. Also das entspricht nicht seinen Gewohnheiten. Dirk Brünker war ein Gewohnheitsmensch, der hat nach den Beschreibungen der Familie alles sehr, sehr routiniert gemacht und sehr vorhersehbar und vorhersagbar. Und das gehörte auf jeden Fall nicht dazu, zumal er auf seinem Balkon vom Haus auch genau die Brigach sehen konnte. Da musste er nicht irgendwie 5 Meter Böschung runterklettern. Ja, das ist einfach Quatsch. Und wie gesagt, es passt halt auch einfach nicht mit diesen 10 Kilometer Ortswechsel zusammen. Also dass er dann halt quasi in die Brigach gefallen sein soll, nach offizieller Version, und dann innerhalb von 24 Minuten 10 Kilometer treibt und für die restlichen 7 Kilometer braucht er dann 77 Tage. Also wie will man das erklären? So, also da wurde auch von Seiten der Polizei unserer Meinung nach gar nicht weiter ermittelt. Also da muss man ja auch mal gucken, okay, ist das überhaupt möglich? Und tatsächlich ist es auch so in der Akte selber, in den Fragmenten, die vorliegen, dass dann Richtung Tötungsdelikt ermittelt wurde. Als die Polizei nämlich festgestellt hat, okay, es kommt nur eine zwangsweise Verbringung im PKW in Frage, wurde gegen Verdächtige ermittelt.
Nachdem man also diesen Ermittlungsstrang aufgenommen hat, geht man dann natürlich dann schon in die Vollen. Also es werden Anträge gestellt beim Amtsgericht, unterschiedliche Beschlüsse eben durchzusetzen und anerkannt zu bekommen. In diesen Untersuchungen, und das ist ein bisschen so die Krux bei der ganzen Sache, gibt es scheinbar ganz unterschiedliche Stränge in unterschiedliche Personenkreise hinein. Was wir in der Akte oder was die Familie in der Akte erhalten hat, ist nur die Ermittlung in Richtung eines Personenstranges sozusagen, also einer sehr überschaubaren Gruppe von Menschen, wo dann auch sehr schnell klar wird, auch im Laufe der Ermittlungen, dass diese Gruppe eigentlich auszuschließen ist und dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass keiner von den Personen in diesem Personenkreis irgendwas damit zu tun haben kann. Was jedoch die anderen Stränge anbelangt, und das ist eben das große Fragezeichen hier, sind diese schlicht und ergreifend nicht in der uns oder in der Familie vorliegenden Akte enthalten. Und deswegen müssen wir halt eben gucken, dass wir den Rest dieser Unterlagen halt auch bekommen. Und dafür müssen wir jetzt vor das Verwaltungsgericht ziehen, beziehungsweise der Anwalt der Familie wird es im Auftrag der Familie eben tun, um die restlichen Unterlagen zu erhalten, um diverse Ansprüche halt eben gegenzuprüfen und vielleicht andere Ermittlungsansätze daraus deduzieren zu können oder.
Beziehungsweise, Entschuldigung, also das Ziel ist es schon, dass das Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen wird, ne? Also zu gucken, was ist noch in der Akte und dann eben über die Akte eben auch dieses Ziel zu erreichen, dass das Ermittlungsverfahren über die Todesursache wieder aufgenommen wird.
Und genau deswegen hat die Familie Brünker im Juli auch eine Petition gestartet, bei der auch Fußballprofi Kai Brünker für seinen Papa für die ganze Geschichte um Mithilfe bittet.
Es geht um Unterschriften, dass der Fall wieder aufgerollt wird, und da brauche ich nochmal eure Hilfe. Es ist nicht einfach, jemanden um Hilfe zu bitten, für mich zumindest, mir fällt das wirklich schwer, weil ich eher gerne Leuten helfe. Aber ich brauche jetzt nochmal eure Hilfe, eure Unterstützung. Jede Unterschrift zählt, dass der Fall wieder aufgerollt wird, dass man die Ermittlungen nochmal aufnimmt und das Ganze, das gibt einfach komplett neue Möglichkeiten, nochmal für die Polizei in der Ermittlung.
Und mittlerweile hat diese Petition auch schon mehr als 4000 Unterschriften.
Genau, die Familie Brünker glaubt nämlich nicht, dass Dirk Brünker wirklich Opfer eines Unfalls geworden ist. Die beiden Kinder Tamara und Kai und auch die Frau Michaela sind davon überzeugt, dass ein Mensch für den Tod von Dirk Brünker verantwortlich ist. Doch öffentlich zu behaupten, wir glauben, du hast unseren Papa getötet, ja, das kann in Deutschland ziemlich schwere rechtliche Folgen haben.
Ja, deswegen ist es auch besser, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Es kommt ja auch häufiger vor, dass sich Angehörige nicht einfach mit dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen abfinden können. Aber dass die Familie Brünker in diesem speziellen Fall mit ihrem Verdacht recht haben könnte, davon sind auf jeden Fall Nadine und Luke vom Recherchezentrum überzeugt.
Also meine Meinung ist, dass das so, wie die Polizei das behauptet, nicht gewesen sein kann. Also das steht für mich faktisch fest. Also da habe ich keinen Zweifel dran und bin da voll mit der Familie. Ich sehe viele Punkte, die die Familie vorbringt, als absolut gerechtfertigt. Ich bin der Meinung, Dirk Brünker ist nicht in die Brigach gestürzt, nicht in den Wahnbach gestürzt. Dirk Brünker ist an dem Abend etwas anderes passiert. Es gibt mindestens eine Person, die dafür verantwortlich ist. Ich gehe vielleicht von mehr Personen aus, ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Dirk Brünker nicht bei einem Unfall gestorben ist oder verschwunden ist, durch einen Unfall verschwunden ist.
Ich schließe mich den Erkenntnissen der Polizei an, dass ein Unfall oder ein Suizid aufgrund der Beweislage eigentlich auszuschließen ist.
In dem Aktenfragment gibt es halt 2-3 Sätze in so einem Antrag beim Amtsgericht, wo so ein Beschluss beantragt wird für eine Überwachung einer Person, dass ganz klar gesagt wird, ein Suizid und ein Unfall sind eigentlich auszuschließen.
Auch bei dieser Indizienkette gibt es eine ganze Menge Lücken, muss noch zu Ende ausrecherchiert werden und ermittelt werden. Ich glaube, das ist eigentlich die große Aufgabe, die jetzt vor allen steht und allen Beteiligten, auch Behörden, den Prozess wieder zu eröffnen und das vernünftig auszuermitteln, um herauszufinden, was dort genau passiert ist. Denn, und wie die Polizei ja selber schon sagte in ihren eigenen Ermittlungen, ist eine Involviertheit Dritter eigentlich schon durch die Ortsverlagerung des Handys belegt. Und alles andere kann eigentlich nicht sein. Vor allem kein Sturz in einen kleinen Fluss wie die Brigach.
Ja, aus dem Grund kämpft die Familie Brünker aktuell vor dem Verwaltungsgericht Freiburg um die Freigabe der Akten. Solche Prozesse, die dauern aber in der Regel sehr lange und es kann also noch Monate dauern, bis hier eine Entscheidung der Richter feststeht.
Mittlerweile sind ja auch schon fast 3 Jahre vergangen, seitdem Dirk Brünker am 23. Dezember 2022 in Villingen verschwunden ist. Und während die Familie immer noch um Antworten kämpft, ist für viele Menschen in Villingen, Schwenningen und drumherum der Fall Dirk Brünker eigentlich nur noch eine Erinnerung. In der letzten Folge von unserem Podcast machen Thomas und ich uns auf Suche, was bleibt vom Fall Dirk Brünker? Wie geht es jetzt vor Gericht weiter? Was ist eigentlich unser Eindruck von dem Ganzen? All das hört ihr in der vorerst letzten Folge unseres Podcasts, Folge 5, Keine Ruhe. Seid gerne wieder mit dabei.
77 Tage. Der Fall Dirk Brünker ist eine Produktion von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sprecher Lisa Liebsch, Thomas Krebs und ich, Mario Hassard. Über eure Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.